How come? How come?
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstüchle.
Lass von mir hören. Respekt!
Ich habe fertig.
Herzlich willkommen zurück zum Doppelsturm. Heute mit einem Gast, der aber auch vor Ort ist. Tim, ciao, wie geht's?
Hey, ciao zusammen. Ja, gut. Ich habe Ferien gerade. Darum war es gerade perfekt gewesen, die Anfrage von dir, ob ich wieder mal vorbeikomme. Ja, ich freue mich, jetzt heute dabei zu sein.
Ja, fix. Eben, ich meine, du hast deine wertvolle Zeit in der Ferien offen für den Podcast. Das habe ich gerade gemerkt, dass reden wir wieder mit zwei Teams heute. Sag ich an dir schnell hallo, Tim. So ein Ballspruch.
Ich weiß wahrscheinlich noch sehr verwirrend für Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir schaffen es irgendwie. Auch für mich ist es noch ein bisschen verwirrend, aber schön hocken wir beide im gleichen Raum, dann habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Und ja, Tim, willkommen zurück. Danke, dass... Ja, eben, dass das so ein freier Magen für uns opfert, freut uns sehr.
Ja, sehr gern. Wenn der Doppelsturm ruft, bin ich immer dabei.
Das ist natürlich eine grosse Ehre, genau. Aber ich habe gesagt, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Ich habe gesagt, wir starten gerade mit der Schweizer Nazi, wo letzte Woche oder am Wochenende gegen Dänemark gespielt hat. Ich finde, jetzt nicht einen super Eindruck hinterlassen hat, nicht wahnsinnig überzeugt gewesen vom Auftritt. Wie siehst du es, Tim? Wie hast du es verfolgt?
Ja, es ist zu dem Spiel im März irgendwie eben noch sehr kalt gewesen in Kopenhagen. Es ist irgendwie sehr unattraktiv, das Ganze. Andererseits hat man zu dem Spiel auch zum Sachen austesten. Jetzt hat man ein neues System, eben mit dem 5-2-System, wo man jetzt können testen und wo defensiv sehr stabil ausgesehen hat, dafür offensiv umso weniger gekommen ist. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass einfach der Noah Okafor und der
Vargas.
Entschuldigung. Ja, genau, relativ blass ausgesehen haben. Vielleicht war da mit einem schockierenden Embolo dort vorne dann ein bisschen anders ausgesehen, aber vielleicht kommen wir nachher noch zu dem. Auf jeden Fall. Nichts Spezielles, langweiliges 0-0. Vielleicht wird es in Irland ein bisschen besser.
Mhm. Tim, wie siehst du es?
Also, eben mit Dänemark hat man natürlich keinen schlechten Testspielgegner gehabt. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ein Testspiel vor der EM jetzt nicht voll überzeugt ist, dann hast du eigentlich immer Potenzial nach oben. Also, wenn es dann mehr Richtung EM geht, kannst du eigentlich nur noch gewinnen, als wenn du vorher etwas gross aufspielst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen. Aber es ist schon, die erste Halbzeit war schon ziemlich langweilig gewesen, eigentlich ohne grosse Torszenen. Ja, ich glaube, sie haben schon auch ein bisschen vielleicht das Offensivproblem, die Schweizer Nazi. Sie haben zwar viele gute junge Spieler vorne drin, aber es fehlt vielleicht auch ein bisschen so ein Knipser.
Ja, safe. Das sehe ich auch genau gleich. Also ich finde, Ausstellung kann man per se, kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen mit dem Material, das man aktuell zur Verfügung hat. Aber ich finde Dänen Doi auf der linken Außenverteidiger oder ja, der Flügelläufer finde ich ein bisschen verschenkt, eigentlich ein bisschen auf dieser Position. Ich würde eigentlich lieber weiter vorne sehen. Und ich meine, ich bin auch kein riesen Fan von Vargas. Habe jetzt schon häufiger gesagt. Ich finde auch der letzte WM hat er überhaupt nicht überzeugt. Sondern ja. Macht ab und zu einen extrem unsicheren Eindruck. Und wenn er vielleicht gerade keinen gestandenen Spieler oder einen Stürmer vor sich hätte, dann habe ich das Gefühl, dann ist er ein bisschen überfordert auf seiner Position.
Das ist auch nicht seine Position, oder?
Nein, ja, ich meine, bei Augsburg ist er irgendwie Flügelläufer. Also, ja, er ist schon vorne irgendwie ansässig, aber dann hat er halt einen guten Stürmer neben sich mit dem Demirovic, wo er halt den Fall kann irgendwie noch verwerten vorne. Die Schweizer, ich finde auch, fehlt extrem der Embolo irgendwie vorne, wo die Akzent kann setzen, auch mit seinem Körper.
Ja, ich finde es lustig, dass er Dänen Doi erwähnt, weil er hat mich eigentlich, zumindest im Spiel gegen Führer, am meisten überzeugt. Relativ spannend ihn so gesehen auf der Schienenposition eigentlich eben von hinten bis Führer. Er, wo die Position sicher offensiver interpretiert als auf der anderen Seite der Sylvain Wittmer, wo immer so ein bisschen vielleicht jemand vermisst hat, wo noch vor ihm steht, wo noch vielleicht die Tiefe kann schicken kann. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich relativ spannend, zum die zwei so gesehen auf dieser Außenposition und dann hier einfach mit seiner Schnelligkeit gegen Führer, wo ja, einige Gegner sicher kann verunsichern und ein bisschen Bredouille bringen. Also er hat mich eigentlich relativ gut überzeugt. Ich habe es mir einfach so, eben so im Zentrum ist einfach nichts gelaufen, auch einfach weil der Remo Feuler und Denis Zakaria auf dem 8. irgendwie, ja, nicht mega viele Gefolgeführer ausgestaltet haben und eben, wie schon gesagt, sogar vor und Vargas irgendwie so ein Totalausfall.
Ja, ich finde auch so ein bisschen das dynamische Element fehlt. Also ich finde das Mittelfeld rein von den Namen her und von den Spielern her eigentlich ja top aufgestellt. Also Zakaria, Chaka und Freuler haben, ja, sind alles super, super Spieler, die definitiv ihre Qualitäten haben. Aber ich finde einfach, dort fehlt so ein bisschen der Punch gegen Führer, wo vielleicht am ehesten noch der Zakaria könnte noch ausstrahlen. Ich finde, der Freuler ist eher so ein Abräumer, wo einfach gute Fallen macht neben Chaka, aber eben so ein bisschen vielleicht das Dynamische fehlt ein bisschen. Und dann hast du vorne eben probierst mit zwei wirbeligen Stürmern, mit dem Vargas und Okafor, aber die sind halt ein bisschen lastet vorne, finde ich. Also es fehlt irgendwie ja ein Bindeglied.
Es fehlt einfach irgendwie so klassische 10.
Ja, aber es ist eigentlich der Shaqiri. Eigentlich der Shaqiri.
Ja, also eben, jetzt sind wir eigentlich beim Elefant im Raum angesprochen. Also er hat ja, Shaqiri, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, aber sein Interview nach dem Spiel ist ja sehr offen, kritisch eigentlich gegenüber dem Trainer. Er hat es eigentlich relativ clever formuliert, aber eben so gesagt, zum Teil muss man halt einfach, also Statistiken lügen nie, hat er gesagt, und gerade so nach so einem 0-0, ich meine, er hat in seinen 120 Länderspielen hat 63 Torbeteiligungen. Das sind natürlich Quoten, die dann in so einem Spiel vermisst ist. Und auch, wo er dann auf den Platz kam, ist ja sehr spät erst, hat er auch gerade ein, zwei Chancen gehabt, wo er mega die Gefahr ausgestrahlt hat. Also ich habe das Gefühl, wenn er vielleicht so ein bisschen, nicht ganz vorne, aber sagen wir, dass wenn jetzt der Embolo vorne Spitzenstürmer ist, wenn er jetzt noch genug fit wird bis zu der EM und der Shaqiri vielleicht so ein bisschen hinter ihm und so ein bisschen den Freiraum hat hinter ihm und auch ihn mal kann schicken, den Embolo, dann fände ich, also wäre das sehr spannend ausgesehen. Und ihn brauchen wir einfach an der EM. Ja. Ich meine, die Gefahr, wenn er einfach auch in kleinen Momenten einfach kann ausstrahlen und eben so Freistoß, einfach all so Sachen, so Standards sind auch mega wichtig an der EM. Zum Teil macht genau da den Unterschied. Da ist er einfach unentbehrlich.
Ja, da bin ich auch gleicher Meinung. Also Shaqiri hat ja schon genug oft gezeigt, dass er halt während der Saison nicht gross etwas zeigt, aber dann in der Nazi an den Turnier immer wieder auftrumpft. Und genau so Spieler, die sind genau wichtig für die Nazi und auf die musst du setzen. Und ja, ich sehe eben so bei der Schweizer Nazi, also die Innenverteidigung sind ja gut besetzt, das Mittelfeld ist stabil. Gegen vorne haben wir viele Junge. Es ist noch ein bisschen schwierig. Es fehlt noch ein bisschen der die vorne ein bisschen führt und in Szene setzt. Und halt auf den Außenverteidigerpositionen, dort sind er auch ein bisschen unterbesetzt. Und darum wahrscheinlich jetzt eben das System, das 3-5-2, ist darum gewählt worden. Und ja, bei der Goalie-Position, wie sieht es jetzt eigentlich dort aus? Ich kann nur
so schnell, Tim, du redest in der IA-Form, weil du dich mehr mit der deutschen Nationalmannschaft
identifizierst. Genau, es geht langsam richtig EM zu und positionieren
ja, mich da schon
klar.
Okay. Ja, gut, du musst dich eigentlich das ganze Jahr klar positionieren. Also, du redest eigentlich das ganze Jahr über mit der IA-Form. Aber ich stimme darüber ein. Ich finde halt ein Spieler, den ich spannend fände, wo gerade das Bindeglied könnte sein zwischen Offensive und Defensive, finde ich den Ugrinic. Wenn er wieder zurückkommt, in Topform, weil er hat eine super Vorrunde gespielt, fände ich extrem spannend, weil das Physische bringt er auch mit. Dann hättest du vorne noch einen Embolo, der es vielleicht hoffentlich auch noch schafft. Was ich eigentlich nicht ganz verstanden, wieso der Amdouni nicht spielt. Wenn du gerade keinen richtigen Stürmer hast und vorne hättest du eigentlich so einen, vielleicht auch nicht den klassischen Knips, aber halt der am ehesten, der der Stürmer verkörpert mit dem Amdouni, dass der halt nicht richtig zum Einsatz kommt. Ja.
Gut, er hat jetzt auch nicht gerade überzeugt gegen diesen Markt, nachdem das reingekommen ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ich finde eben auch, ganz ehrlich, gerade wenn jetzt ein Embolo fehlt und du probierst so eine neue Taktik aus, wäre es doch schon mal irgendwie Zeit, um vielleicht den Haris Tabakovic, wo wirklich ja ein Rahmen nach dem anderen ist in der zweiten Bundesliga. Klar, vielleicht, man weiß nicht, wie er auf dem Level wird spielen, aber so einen mal nominieren. Oder Michi Frey.
Gut, der kann spielen, oder? Michi Frey, der hat es schon. Züffig haben wir das schon besprochen.
Aber gleich, einfach mal, jetzt ist, ich meine, das ist, die zwei Spiele sind jetzt so unattraktiv und einfach nur zum Austesten eigentlich. Also, das könnte man eigentlich schon mal bringen. Und ich hoffe jetzt auch, dass der Vincent Siero gegen Irland noch zum Einsatz kommt, weil er könnte auch so einer sein, wo auf der Position, wo jetzt eben der Zachary und der Freuler nicht so wahnsinnig überzeugt haben gegen Dänemark, dass er dort vielleicht ein bisschen mehr offensiv die zwei Stürmer vorne kann in Szene bringen mit guten Pass, vielleicht auch mal mit einem Vitus, wo er sicher im Griff hat. Ja, vielleicht strahlt man dann ein bisschen mehr Gefahr gegen Führen aus. Aber ja, all in all, die Aufstellung gefällt mir eigentlich besser, wie man es gespielt hat, wie mit dem, weißt du, es war 4-3-3 oder 4-4-1. Nein. Anyway, ich grundsätzlich positiv, defensiv ist es stabil. Wenn der Scher so spielt, wie er gegen Dänemark spielt, dann sieht es auch gut aus. Und der Kanchi und Rodriguez haben sich auch gut zurechtgefunden in dieser neuen Position. Kanchi, wo der Chef ist in der Mitte. Ja, hinten dran sehe ich weniger Probleme.
Aber du hast ja vorhin noch gefragt, die Goalie-Position, wie es dort aussieht. Eben, der Sommer hat sich auch verletzt, man weiß ja nicht genau, was da passiert ist. Oder ich
hat sich verstaucht. Fuß ist verstaucht, also es sollte nicht zu lang gehen, hoffentlich.
Okay. Hast du schon Hoffnungen gemacht, Tim, oder wie?
Nein, ich glaube, Goalie-Position ist nicht so das Problem, da haben wir noch genug andere.
Ja, fix. Also ich finde, Mogo hat auch gerade eine gute Falle gemacht. Okay, der Kobel hat gerade ein bisschen Pech, jetzt, dass er auch gerade angeschlagen war jetzt in dieser Zeit. Aber ja, was ich auch die grösste Problematik noch sehe, ist halt die linke Außenverteidigerposition. Ich verstehe jetzt auch nicht den Ulises Garcia, dass er nicht aufgeboten worden ist, oder den Miro Muheim. Jetzt fängst du genau wieder so an, die Thematiken wieder aufmachen. Okay, bei der WM hat der rechte Außenverteidiger nicht zwei mitgenommen, dort ist der Wittmann ausgefallen, er ist halt keiner mehr gehabt. Und eben, er findet, der Steffen ist, glaube ich, ein riesen Fan, der kann er ja gefühlt überall einsetzen, hat der Movies Gefühl. Aber ich finde, dass gerade auf der linken Außenverteidigungsposition müsste definitiv ein oder zwei Spieler noch mitnehmen. Und dann halt, ja, das zentrale Mittelfeld finde ich halt sehr überbesetzt. Also mit dem Abisher auf der Bank, der Sierro, wo halt alle plus minus die gleiche Position eigentlich etwa einnehmen.
Ja, Fabian Rieder ja eigentlich auch noch und Ugrinic. Eben, aber ob jetzt die schon für die EM, ja, ich weiß es nicht. Aber eben, wenn du jetzt gerade zum Beispiel unnötige Probleme aufmachen, ich meine, da hat es auch wieder tausende von Beispielen gegeben, jetzt noch schon in dieser Vorbereitungswoche in La Manga, wo der Murat Yakin sich selber tausendmal widerspricht. Es ist einfach unglaublich, wie schlecht er als Kommunikator ist. Und für mich, ja, ich habe es vorher bei der Vorbereitung schon gesagt, ja.
Du bist ein Yakin-Fan, oder?
Ich bin kein Yakin-Fan, aber es ist einfach so wie, als Nationaltrainer bist du eigentlich, in erster Linie musst du einfach ein guter Kommunikator sein, musst mit den Spielern können reden, gegen aussen musst du es gut können vertreten, weil du hast so wenig Zeit jedes Jahr, du kannst die Spieler nicht irgendwie mega gross verändern oder so, es geht wirklich einfach darum, zum Regie führen, zum mit den Führungsspielern immer gut absprechen, was Sache ist, und schlechter wie er kann man es eigentlich fast nicht machen. Und jetzt auch, wie er eben der Shaqiri, wie er so im Vorfeld sagt, ja, der Shaqiri muss seine Rolle im Nationalteam kennen, Fabian Schär muss seine Rolle im Nationalteam kennen, dann bringt er den Fabian Schär von Anfang an den ganzen Match lang durch und der Shaqiri bringt er irgendwie erst, ja, gegen die 80. Minute oder so. Das sind einfach so Messages, wo er wieder vermittelt, wo so unnötig sind und, ich bin so allergisch drauf, dass man immer noch den Murat Yakin als Nazi-Trainer hat und dass man mit dem die EM reist. Also für mich ist das der größte Fehler.
Eigentlich ist er ein grossartiger Kommunikator, weil er sagt so viel und dann am Ende trotzdem nichts. Also ich habe ihn auch schon mal persönlich gesehen, an einer Veranstaltung in Witikon, wo er wirklich eine Stunde erzählt von seiner neuen Rolle bei den Nazi und wie stolz er ist und was er für Anekdoten lebt und so. Und dann überlegst du auch, was er wieder gesagt hat in dieser Stunde. Es fällt eigentlich nicht mehr ein, aber er hat trotzdem halt eine Stunde geredet gehabt. Also so Zeit, die kann irgendwie gut brauchen und gut füllen.
Ja, aber dann tut er sich zwei Tage später, hätte er wahrscheinlich dir wieder eine andere Story erzählt.
Also, ja, weißt, logisch. Aber ich meine, das ist eher das Problem halt intern. Ich meine, wenn er gegen außen so kommuniziert, das juckt mich ja null. Also, aber wenn er halt intern, wenn er auch mitbekommt von den Spielern, dass er ähnlich kommuniziert, so wie wenn er gegen außen kommuniziert, ist halt ja legendär eigentlich, weil eben dann hast du das Gefühl, okay, er erzählt dir jetzt gerade in einer Stunde die neue taktische Anweisung und dann laufst du aus dem Raum raus und dann hast du weiß gerade gar nicht, was er gesagt hat, sondern es hat irgendwie sich alles gut angehört im ersten Moment. Aber ich habe das Gefühl, die klaren Ansagen kommen nicht von ihm, sondern er hat recht Mühe irgendwie mit dem, weil er, keine Ahnung, vielleicht ist er ein bisschen harmoniebedürftig, dass er nicht probiert, Konflikte aufzumachen oder er hat Mühe, Konflikte zu lösen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja.
Gut, jetzt der Konflikt mit dem Schakka ist ja gelöst.
Ja gut.
Da hat es eine Flasche
Rotwein gegeben, oder? Ja. Also, es braucht 1-0-0 gegen Ungarn oder 0-1 und dann, glaub mir, dann brennt der Baum. Aber es spricht der Band, oder?
Mit Rotwein kannst du eben schon Problem lösen.
Es spricht doch Band, dass ein Giorgio Contini, der jetzt neuer Assistenztrainer ist, von allen Spielern so gelobt wird über seine Kommunikation. Ich meine, nichts gegen dich geht's, aber ich meine, der kommt von GC, wird direkt in die Rolle reingeschlüpft, er leitet Trainings. Der Jakin ist ganz schön einfach so ein bisschen an der Seitlinie rumgestanden, hat eigentlich nicht gross etwas gesagt. So ein bisschen, ja, er ist ein Cheftrainer, muss vielleicht auch nicht gleich mittrainieren, aber auch so mit den Medien, er redet alle drei Landessprachen perfekt. Einfach so, es spricht doch Band, dass ein neuer Assistenztrainer, der eigentlich einfach zur Unterstützung vom Cheftrainer dort ist, so viel besser auftritt kommunikativ und auch von den Spielern so aktiv gelobt wird, wo der Jakin, also der wird ja einfach verdeckt, meistens kritisiert von den Spielern, eben für seine Kommunikation. Und Linus, du sagst es genau, also wenn er gegen aussen so kommuniziert, ist gegen ihn wahrscheinlich auch nicht besser. Und da hört man ja auch, haben wir ja der WM gehört von Spielern, wo noch gesagt hat, ja, wir haben Teamsitzung gehabt, haben alles besprochen. Und dann einzelne Spieler haben gesagt, was für eine Teamsitzung, also ich bin da nicht dabei gewesen zumindest. Das sind einfach so unnötige Gräben, die er auftut und Probleme, die er auftut, die genau muss vermeiden als Nazi-Trainer. Und darum sage ich, wir drei wären wahrscheinlich die besseren Nazi-Trainer wie er, weil es einfach kommunikativ schon mal besser aussehen. Und ja, aber ist meine Meinung. Ich hoffe, es kommt gut, trotz allem. Aber mein Gefühl ist nicht wahnsinnig gut für die EM mit ihm als Trainer.
Ja, gut eben. Ich glaube, man muss jetzt auch noch ein bisschen den Blach.
Der Ball
flach behalten als Schweizer. Ich meine, es war immerhin Dänemark gewesen, das ist ein guter Gegner. Und in Dänemark.
Stimmt.
Also, da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass man die irgendwie 3-0 wegballert.
Ja, fix.
Vor eigenen Kulissen. Von dem her, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was die nächsten Testspiele noch sind. Weißt du das
jetzt? Eben jetzt noch Irland.
Zwei oder Irland?
Heute?
Ja.
Heute gegen Irland, okay.
Ja.
Dort erwartet man schon eher mal einen Sieg wieder und das Goal.
Ja,
das ist gerade nochmal zum Tabakovic also, zurück.
Also, du hast falsch gesagt, ihr erwartet mal wieder einen Sieg und ein Goal, oder? Das hätte ich eigentlich wollen sagen. Ja, aber ich find, was man vielleicht noch als letzten Punkt könnte noch machen, zur Schweizer Nazi vielleicht noch schnell das Kader besprechen. Ich meine, bevor er noch ein paar Positionen aufgemacht hat.
Da würde ich auch noch eine Frage stellen, auch okay. Schweizer. Ich habe jetzt gerade auch mit einem Gast von einem Podcast letztens geredet, mit dem Pablo.
Ja.
Und ja, er hat da ein paar Spieler gesehen, er in der Schweizer Nazi mit Weltklasse-Format. Und ich würde gerne euch mal fragen, welche Spieler haben für euch Weltklasse-Format in eurer Schweizer Nazi?
Ich weiss, die Frage geht schon leicht ins Lächerliche wieder über, aber wenn man gerade deinen Background ein bisschen kennt, mit Bayern München-Fan, hätte ich definitiv gesagt, Xhaka, wo halt einfach die ganze Bundesliga gerade eigentlich komplett auseinander nimmt, definitiv für mich ein Weltklasse-Format. Dann Akanji, wo bei Man City Stammspieler ist, kann auch nicht jede Nation behaupten, dass sie so einen haben hinten. Und ich meine, er hat starke Konkurrenz und spielt trotzdem immer, auch im defensiven Mittelfeld zum Teil.
Mhm.
Und dann der Sommer halt trotzdem für mich auch mit dem Kobel zusammen Weltklasse-Format beide, also bei Inter Mailand, Stammgoalie und hat glaube die wenigsten Gegengoal kassiert in ganz Europa. Das zeigt schon auch etwas. Ich glaube, das sind schon die drei Spiele und dann hast du eigentlich gerade eine Achse, also von Goalie, Mittelfeld, Verteidigung und für mich eigentlich vorne nur rein vom Potenzial her ist der Embolo könnte immer noch Weltklasse sein. Also er
kommt noch, ja.
Ja, kommt vielleicht noch, aber ich sehe es an dir spielen.
Tim? Ja, und wenn du vielleicht noch den Begriff Weltklasse ein bisschen weiter interpretieren willst, also ein Shaqiri halt schon in jedem Spiel, ist jetzt egal, wie der Gegner heisst, ob der Gegner Frankreich ist oder ob es dann Estland ist, wo man übrigens auch noch einen Test hat, wo halt einfach den Unterschied kann machen und wo halt auch beim Gegner wo halt direkt zwei, drei Verteidiger vielleicht zum Teil auf sich zieht und dann auch Räume schafft für andere Spieler. Also, wo sicher auch mal der Weltklasse-Format gehabt hat und für mich eigentlich in gewissen Momenten und in grossen Momenten immer noch hat. Das ist vielleicht der Unterschied von einem Akanji Xhaka zu ihm. Sie sind beide sehr konstant und man weiß so ein bisschen mehr, was man hat. Und beim Shaqiri, er kann einfach an einem grossen Turnier, ist er der Einzige eigentlich, der wirklich den grossen Unterschied kann machen. Also, ich wäre man hat ihn ein bisschen vergessen, finde ich, in den letzten Monaten und Jahren. Ist sich auch mit seinem Wechsel zu Chicago Fire, wo ja jetzt für seine Karriere nicht wahnsinnig beflügelnd war, hängt es mit dem zusammen. Aber
ja, vor allem, weil die halt andere Zeiten wieder Ferien haben oder? Und die Meisterschaftsbetrieb wieder ein bisschen anders ist wie in Europa. Und das ist schon ein Problem zum Fit.
Ja, also, oder schaust du MLS? Also, ich meine, ja.
Nein, gar nicht. Eben. Aber eben, ich finde eigentlich auch die Anzahl von der Spieler her, wo wir jetzt vielleicht gerade irgendwie gesagt haben, mit Weltklasse-Format, das ist eigentlich gerade auch eine gute Anzahl. Ich habe das Gefühl, wenn du zu viel in der Mannschaft hast, dann hast du zu viel die was. Und wenn du jetzt nur auf jeder Position einen Xhaka hättest, könntest du dir vorstellen, wie die Nazi aussieht.
Also ich hätte jetzt nichts gegen Linksverteidiger mit Weltklasse-Format, Linus, ehrlich gesagt. Aber ja.
Ja, aber du weißt nicht, was ich meine. So die Nationen, zum Teil kann es gut rauskommen, aber häufig ist es zum Teil nicht gut rausgekommen. Bei Frankreich hat man das auch mehrere Jahre gesehen, wo eigentlich auf jeder Position x Weltklasse-Spieler gehabt hat. Aber es hat so viel ein Problem gegeben, weil ich das Gefühl hatte, er muss unbedingt spielen. Genau. Aber ja, ich hätte es trotzdem noch gerne schnell das Kader besprochen. Man hat ein paar neue Spieler nominiert, mit dem Siero, mit dem Kutesa, wo eben gerade aktuell eine gute Form haben. Aber ich finde eben gerade wieder die Innenverteidigerposition und das Mittelfeld ist wieder völlig überbesetzt. Also Cömer, Cesiger, Omer Ragic, Elvedi sind alle auf der Bank noch gewesen. 4 Goalies sind wieder nominiert worden. Ich hoffe auch nicht, dass man die Fehler wieder für die EM macht und dann die anderen Positionen wieder vergisst. Siehst du gewisse Spiele, die du findest, wo müssen noch nominiert werden für die EM, Tim?
Ja, also wie gesagt, eben, ich finde, auf der Stürmerposition hat man jetzt zumindest für die Testspiele noch ein bisschen mehr können, experimentieren. Und eben auch Außenläuferposition, wie du gesagt hast, Miro Muheim, den du erwähnt hast. Ja, einfach, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Leute aufbietet, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, sehr viele Lücken gibt es jetzt so nicht. Also ich sehe jetzt so nicht x potenzielle Spiele, die man noch aufbieten sollte. Und ich glaube, es muss auch durch ein bisschen aufschauen, dass dann als Team passt und dass die Spieler sich auch schon ein bisschen kennen. Und ja, mittlerweile ist das ja der Fall. Also ich habe das Gefühl, man läuft relativ gut mit dem Kader, den man jetzt aufbietet, aufboten hat.
Fällt dir gerade ein Name ein? GC-Spieler?
Du musst nicht, was du hast. ich meine, klar, ich finde es halt eben, dass ein Tabakovic nicht mitkommt, verstehe ich jetzt nicht. Weil, genau, man hat die letzte Zeit auch gesehen, Gavranovic und Seferovic sind dann die Leute, die das Goal machen. Also, Gavranovic gegen Frankreich macht das Goal. Gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Und ich weiss jetzt nicht, ob da ein Vargas oder ein Okafor so Knipser sind wie ein Tabakovic. Sonst ist eigentlich, ja, ich finde es halt damals eben ein bisschen schwierig, so einen, der in der Superliga jetzt mega gut spielt, dass der mitnimmst, ein Kutesa. Ich weiß jetzt nicht, was der mehr bringen wird.
Das ist halt auch ein Dribbelspieler, das hast du halt sonst nicht. Also der kann sich halt ja, im 1 gegen 1 durchsetzen mit seiner Geschwindigkeit und mit dem Dribbling.
Ja. Ja, du musst nicht, was du hast.
So, ja, Überraschungsmoment.
Danke dir, Tim, für deine Einschätzung.
Für einen Überraschungsmoment ist ein Kutesa sicher gut. Und übrigens auch zum Vargas schnell, Linus, ist ja jetzt gerade vorher von dir ein bisschen drunter gekommen. Ich habe das Gefühl, wenn man ihn dann so, wenn man Standard einen Doi einsetzt auf der linken Seite und das ist so eine harte Position dort, als Außenläufer. Ich meine, du rennst wirklich Kilometer nach Kilometer nach Kilometer von hinten bis vorne. Dass man dann dort irgendwie nach 60 Minuten beide müsste wahrscheinlich ersetzen und dass man dann auf der linken Position der Vargas könnte bringen. Ich habe das Gefühl, die wäre ihm auch besser passen wie vorne in der Spitze. Das ist, kommen auch seine Qualitäten mehr zum Einsatz.
Vor allem, was denn da für Gegenspieler kommen werden an der EM über die Zeiten.
Ja, eben,
da muss man dann schon parat sein.
Du willst jetzt gerade das Thema aufmachen. Deutschland, können wir eigentlich gerne darüber reden gerade. Eben, eine Mannschaft, wo du davon ausgehst, dass sie auf jeder Position x Weltklassenspieler haben.
Nein.
Darf ich ganz schnell fertig machen? Noch? Aber ja, bis jetzt haben sie ja nicht können, besonders gut können abprüfen. Sind ja meistens schon in der Vorrunde sind ja schon ausgeschieden. Die grosse Nation, die Mannschaft, oder? Aber ich bin sehr gespannt. Eben, wir sind jetzt wieder voller Euphorie. Jetzt nach dem 2-0 gegen Frankreich, wo halt auch am Ende nur ein Testspiel ist, oder? Und du hast ja vorhin gesagt, man sollte ja häufig die Testspiele ja nicht zu gut abschneiden, weil dann kann man immer noch das Potenzial gegen rauf. Jetzt bin ich gespannt auf deine Einschätzung zu dem letzten Testspiel, Tim.
Also erstmal zum Begriff Weltklasse. Also mit dem rühre ich nicht so um. Ich sehe jetzt bei den Deutschen einen Spieler, der Weltklasse ist. Und das ist der Musiala.
Florian Wirtz. Du siehst nicht als Weltklasse.
Der ist noch nicht Weltklasse.
Toni Gross.
Der ist
halt kein Deutscher. Der ist mehr Brasilianer, wie man sonst so auch schon lässt.
Nein, einfach jetzt momentan Musiala ist für mich Weltklasse, wie er spielt. Was ist deine Frage wegen dem Testspiel? Ja, ich meine, klar, bei den Deutschen ist alles nochmal ein bisschen anders. Da kommt man aus der Vergangenheit aus in den letzten Jahren, wo man wirklich gar nichts gerissen hat. Und bei denen ist es jetzt wichtig, dass sie in den Testspielen gut performen und sich so auch selber motivieren für die Europameisterschaft und auch wieder lernen, dass ich glaube, weil es ist eigentlich genug Qualität rum. Ja. Ich weiss nicht, haben die Angst vor den Deutschen, oder?
Ich sehe es ähnlich wie jetzt du, Team. Ich habe das Gefühl, da brauchen wir jetzt genau, vor allem auch, wenn du überlegst, wie viel kritischer das auch die Öffentlichkeit ist und die Medien sind in Deutschland. Also, nochmal schnell zu Murat Yakin, ein Kommunikator wie, also, ein Nationaltrainer wie er, wäre in Deutschland so drunter gekommen von der Bildzeitung oder von welchen Player auch immer. Also, keine Chance.
Doch mit einem guten Rot wie mit den Journalisten könnte sich schon wieder.
Aber so ein Auswärtssieg gegen Frankreich, also ich weiß nicht, welcher Mannschaft das dann nicht wäre gut tun, vor allem ein Goal nach 7 Sekunden. Toni Kroos braucht genau 7 Sekunden nach seinem Comeback für den ersten Assist. Also ich habe ziemlich den Gacki in der Hose seit dem Spiel.
Ich muss sagen, das Einzige, was ich geil finde neu bei Deutschland oder jetzt bei dieser Nominierung, ist gerade, dass du mega auf die Form gehst von den Spielern. Also du hast mega viele Spieler, sogar Niklas Beste. Also ich spiele Bundesliga Fantasy, ist einer der besten Mittelfeldspieler momentan in der Bundesliga rein von den Statistiken. Der bekommt dann auch die Chance, hat halt eine Listenverletzung gerade aktuell. Und dann Pavlovic bekommt den Vorzug gegen Goretzka. Und Bayer, der halt extrem attraktiver Spieler ist, im Stürmer bei Hoffenheim, der gerade extrem gekommen ist. Du siehst schon, er probiert momentan so ein bisschen das Leistungsprinzip einzusetzen und nicht den Status von gewissen Spielern. Also ich finde da auch gerade einen Anton, einen Undav, in Stuttgart, der recht gut vertreten ist in der Nationalmannschaft, jetzt gerade durch ihre super Saison. Und Dortmund zum Beispiel jetzt gerade weniger aktuell präsent ist in der Nationalmannschaft. Das finde ich eigentlich schon recht einen geilen Move vom Nagelsmann.
Ja, und auch ein geiler Move ist auch, dass er zum Beispiel sagt, Kimmich, du bist fix Rechtsverteidiger, weil wir dich dort einfach am meisten brauchen und weil wir im Mittelfeld schon genug besetzt sind im Zentralen. Halt einfach so Sachen, die jetzt wieder reinspielen und man hat sie auch angemerkt, also sie haben völlig locker aufgespielt. Ich finde eben auch ein Wirtz, ein Jonathan Tah, ein Andrich, bringen wieder frischen Wind rein. Sie sind ja noch nie wirklich dabei gewesen. Und dann kannst du eben auch mal einen Sané auf der Bank lassen oder einen Gnabry auf der Bank lassen. Ich finde auch für mich, Musiala und Wirtz müssen spielen.
Ja. Ich habe es auch relativ cool gefunden, wie der Mittelstädt, der Linksverteidiger, auftreten ist, wo er dann auch nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich habe das Gefühl, da wächst irgendwie wirklich etwas zusammen wieder. Klar, er ist neu in der Nationalmannschaft und so und hat jetzt gerade ein gutes Spiel gegen Frankreich, das ist vielleicht auch ein bisschen biased, die Meinung von ihm. Aber ja, grundsätzlich hat man schon ein wieder ein positives Gefühl. Wenn mich beim Sané einfach noch ein bisschen wundernimmt, dann, ja, wie er drauf sein wird an der EM, ob er sich ein bisschen zusammenreißt oder ob er vielleicht da ein paar Gräben irgendwie könnte auftun, wenn man sieht, wie er sich bei Bayern verhält, zum Teil gegenüber seinen Mitspielern. Also da braucht es dann schon, wenn man wieder Erfolg haben wieder, braucht es schon Zusammenhalt. Aber grundsätzlich, auf Papier, ist für mich Deutschland einer der Hauptfavoriten für die EM. Und wenn sie eine gute Vorrunde haben, wenn etwas entsteht, dann ja, sollte man Deutschland auf jeden Fall nie abschreiben. Und gerade weil die EM die High ist. Je nachdem, wie es mit dem Druck umgeht, natürlich noch. Aber ja.
Cool. Aber ich muss sagen, einer, der für mich gar keine Gefahr ausstrahlt und hoffe ja, dass er gegen die Schweiz wieder spielt, ist der Gündogan, wo ich finde, der Nazi. Ich mag mich nicht wirklich daran erinnern, dass er mal wirklich ein super Spiel gezeigt hat. Finde ich auch ein bisschen lost auf seiner Position. Dort irgendwie zwischen defensives Mittelfeld und Offensive hat halt null Dynamik, Geschwindigkeit, sondern ist auch eher ein ballsicherer Spieler. Also wie du den Gündogan siehst.
Ja, der Gündogan hat halt eben das Problem, das ihm, glaube ich, eben immer wieder zu Ohren kommt, dass er halt einfach in der Nazi nicht performt und er kommt wie halt nicht aus dem raus. Er wird jetzt so wieder mehr so ein bisschen offensiver eingesetzt und hat eigentlich mit dem Wirtz und Musiala ein paar sehr nice Kombinationen gehabt gegen Frankreich. Vielleicht kommt er dort auf dieser ZOM-Position wieder mehr zu seinen Fähigkeiten, weil er ist eigentlich schon ein torgefährlicher Spieler auch. Also bei Manzi hat er das ja doch schon öfters bewiesen, dass er viele Assists gibt und auch Goal macht. Schwierige Personalien.
Wer ist für ihn reingekommen? Der Undaf?
Der Müller ist, oder der Führich. Also der Müller ist, glaube ich, für ihn reingekommen.
Ah, okay. Ja.
Genau.
Ja, aber auf jeden Fall, also rein von den Namen her, vom Potenzial her, wenn wir gar nicht darüber diskutieren, die Mannschaft ist...
Spiel ist entscheidend.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ein grosser YouTuber, der größte Twitch-Streamer von Deutschland, wo auch neues eine Icon League aufgemacht hat mit dem Toni Gross. Hat allen angeläutet, weil er so Match-Predictions das gemacht hat. Er hat gesagt, am Toni, das Schottland-Spiel, das ist das entscheidende Spiel. Dort müssen wir gewinnen, dann gehen wir Frankreich und England aus dem Weg bis zum Finale. Und die Schweiz müssen Renner schlagen, müssen Gruppe Erste werden. Und dann hat er noch am Henrichs noch angeläutet gehabt. Und dann hat er Havertz noch am ihm noch angeläutet gehabt. Und gefunden keine Legende, wie er das macht. Aber ich finde es noch geil, dass sich so deutsche Twitch-Streamer noch einschaltet und den Nazi-Spieler noch taktische Anweisungen haben, wie sie vorangehen. Und Toni Gross hat bei den Spaniern noch ein paar lustige spanische Sprüche bringen durch sein Spanisch.
Vor allem ist es ja relativ ein offensichtlicher Tipp. Also ja, wenn man gegen Schottland im Eröffnungsspiel verliert, sieht die Welt schon
mal nicht jedes Spiel gewinnen am Ende, aber ja.
Tippen wir doch gerade mal die Gruppe, wie sie die Rangliste.
Ja, ich hätte schon gesagt, dass ich Deutschland in der ersten Position sind, aber eben, ich habe das Gefühl, es kommt halt einfach auch auf das Eröffnungsspiel darauf an, wie dort gerade die Reaktion wird sein. Wenn es dort eine Niederlage gibt, kann die Stimmung recht schnell wieder kippen. Und dann ist die grosse Nation wieder halt gebrochen. Und ich sage, wenn das erste Spiel unentschieden eine Niederlage gibt, dann wird Deutschland entweder zweite oder dritte. Und die Schweizer werden der erste sein. Sonst sehe ich Deutschland schon in der Pole Position für den ersten Platz. Okay. Und Ungarn tendenziell letzte und Schottland dritte. Ja.
Ja, okay. Ja, ich sehe Schottland noch vor der Schweiz, ehrlich gesagt, im Moment gerade. Ich habe das Gefühl, Deutschland wird die Gruppe schon dominieren. Und Schottland auf dem zweiten Platz und so, wie ich die Schweiz im Moment sehe, mit der mangelnden Kreativität, ich führe, werden denen nicht viel Gold gelingen. Darum sehe ich es auf dem dritten Platz, aber dann trotzdem mit mir weiterkommen. Ich glaube, es kommen ja alle Dritten weiter, außer die zwei schlechtesten, habe ich gemeint. Demher, das wird man irgendwie wahrscheinlich schon noch anbringen. Aber ja, wahnsinnig positiv bin ich gerade nicht. Und dann Ungarn, ja, sehe ich auch eher auf dem letzten Platz.
Voll. Eben noch eine weitere Thematik, das hast du mich gestern aufmerksam gemacht, wo wir noch in der Stadt waren und sind schnell in einem Adidas-Store vorbeigelaufen, dass Deutschland nicht mehr der Hauptsport so in Zukunft Adidas wird sein, sondern Nike. Ich finde, man macht sich auch dort gerade vielleicht gerade ein schlechtes Timing jetzt auch gerade von der EM, weil man weiss, dass die Deutschen im Adidas-Campus trainieren und ich glaube auch als Unterkunft dort sind im Sommer. Im Adidas Home heisst es, glaube ich. Und ich weiss jetzt nicht, wie gastfreundlich die Deutschen dann dort noch empfangen werden, wenn sie nach der EM einen neuen Hauptsponsor haben. Also schon auch ein bisschen unglücklich, oder wie siehst du, Tim?
Ja, also ich finde es sehr schade, weil irgendwie die drei Streifen gehören einfach zu den deutschen Nazi-Liebli. Aber ich denke jetzt nicht, dass das gross irgendwie die Mannschaft aus dem Konzept rausbringen wird. Mit der Trikotsponsor-Diskussion. Also, das wird die Mannschaft nicht beschäftigen, sondern eher die Fans.
Und man muss schon sagen, der DFB kommt doppelt so viel über von Nike pro Jahr. Also, Nike hat jetzt den Vertrag bekommen, wie sie 100 Millionen im Jahr am DFB werden zahlen. Und ich glaube, Adidas hätte nicht über 50 Millionen können oder wollen zahlen. Darum. Irgendwo durch ist halt dann auch eine verständliche Entscheidung, auch wenn es schade ist. Vor allem Adidas ist ja ein deutsches Kulturgut und man hat auch gesehen, die Reaktionen sind ja heftig ausgefallen, eben bis zum deutschen Ministerpräsidenten, der sich da eingeschaltet hat und die Entscheidung kritisiert hat, was ich jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben gefunden habe, weil es ist am Schluss einfach ja, ein Ausrüster. Aber ja, es ist vielleicht kommt jetzt Adidas CLS auch über, dann haben sie den Sieg für sich wieder verbucht.
Ja, es wird schon komisch sein, dann ein Deutschland-Liebling mit Nike irgendwie Aber das ist jetzt nicht das Thema von dieser EM.
Würdest du, das ist nur schnell eine kurze Fanfrage, würdest du ein Trikot kaufen, wenn On Sponsor wäre von der deutschen Nationalmannschaft? Würdest du ein Trikot auch kaufen? Dem?
Niemals, auch von Nike.
Okay. Gut, haben wir das Thema auch erledigt. Gehen wir noch zum letzten grossen Thema von heute. Über
du musst noch etwas erwähnen, nicht mal Geschenk.
Okay, gut.
Also machen wir das nie als Geschenk.
zum Kaskadenmodell. Wo extreme ja, Diskussionen ausgelöst hat innerhalb von der Schweiz, vor allem in der Fanszene, ja, wo jetzt die Behörde beschlossen hat, dass man das Kaskadenmodell will einführen will, mit 4 unterschiedlichen ja, Stufen, wo all unterschiedliche Massnahmen auslösen und ja, in Zukunft so sollten eingesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, haben die das genau verfolgt? Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht gerade du, Tim.
Welcher Tim? Nein, ich sehe das mir auch. Danke, Linus. Ja, grosser Themawechsel. Aber ich finde es vor allem unglücklich von der Liga und von den Clubs, wie man da jetzt gelöst hat, wie man einfach so irgendwie das ganze Problem von sich schiebt, alles auf irgendwie Behörden jetzt, denen irgendwie die Verantwortung gibt für das, dass man da überhaupt nicht hätte wollen. Aber dabei ist man ja vorher sehr lang zusammen am Tisch gehockt und jetzt da einfach so wegschmeißen, finde ich schade. Und das von der Behörde aus etwas muss kommen, verstehe ich irgendwo durch auch, weil eben ja, da haben wir schon ein paar andere Sprachen, Linus, aber es ist nicht jeder ein Hardcore-Fußball-Fan. Und dass da Leute gibt, die einfach, ja, wo rund um einen Spieltag irgendwie Sicherheit wollen. Und ich habe mir das Modell ein bisschen genauer angeschaut und grundsätzlich muss jetzt mal das Modell anschauen und jetzt nicht auf den Fußball beziehen. Wir, die auch Fans sind von der Fanszene selber und wir schätzen, oder, was die alles leisten und so. Aber wenn du jetzt einfach mal die Eskalationsstufen anschaust, ist ja da völlig verständlich. Also weißt du, dass da Konsequenzen kommen, nachdem das schon. Ich finde es eigentlich relativ gut, wie es aufgebaut ist. Also, dass einfach nachdem das so einen ersten Hit gibt.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schwammig. Ich bin jetzt eben gerade im Auswärtsspiel in Bern und dann nach dem Spiel sind vielleicht von der Piss was 5 kaputt gemacht worden durch Basler Fans. Das habe ich zumindest noch gesehen, als ich auch noch ins WC gegangen bin. Ist das dann auch schon bei der gravierenden Sachbeschädigung oder wo zieht man die Grenze? Ist das irgendwie Kosten ab 50.000? Ab wo sind die Kosten? Und ich meine, das sind am Ende vielleicht 2-3 Jungs gewesen von einer Fankurve von 2-3.000 oder vielleicht 2.000 Leute, die dort sind. Dann tust du halt alle wieder in den einen Topf werfen, finde ich halt schon extrem schwierig. Und dann halt, ja, eben, wenn man zum Teil die Massnahmen ein bisschen genauer durchliest, finde ich schon gewisse Sachen ein bisschen problematisch. Also gerade bei der zweiten Stufe, wo der Einlass im Stadion wird mittels Videoüberwachung so kontrolliert, dass eine Identitätsfeststellung aller eingelassenen Fans anhand des Videomaterials möglichst gewährleistet ist. Also sprich, wo fängst du an? Nur Kurven dann so filmen oder durch die anderen Eingänge auch so filmen? Hast du die Infrastruktur für den Verein? Also müsstet da wieder der Verein halt maßlos wieder investieren, dass das Videomaterial möglich ist?
Da hast du einen Punkt. Das ist auch eben, wir haben es ja vorher auch schon kurz besprochen, das Modell selber eben dort mit diesen vier Farben. Es sieht auch relativ, sagen wir mal, zu lieb ausgedrückt noch so ein bisschen in einer Entwurfphase sieht es so ein bisschen aus. Und eben, ob man jetzt auf der Schützenwiese zum Beispiel die Infrastruktur hat, um da irgendwie Gesichtserkennung zu machen. Also, es gibt so, ja, gewisse Sachen, ich habe mir gemeint, im Grundsatz, so das Modell von Eskalationsstufen, finde ich, macht Sinn. So denke ich auch gegenüber den Fans relativ Sinn ergeben, finde ich, meiner Meinung nach. Aber ja, wie man es dann genau wird interpretieren und umsetzen, ja, das ist dann halt auch wieder die nächste Frage. Und zwar ist jetzt genau Sachbeschädigung, war nicht. Aber ich finde eigentlich, 5 kaputt gemachte Pissos. Ja, wieso machst du die kaputt? Also, weißt du, von mir aus könntest du jetzt da schon zu der nächsten Stufe, wo es so ein bisschen mehr unter Beobachtung steht.
Ja.
Das ist meine Meinung.
Ja, also, ich finde es auch ein brutal schwieriges Thema. Also, es muss etwas gemacht werden gegen die Art und Weise, wie das aufgeleistet worden ist und eigentlich eben die Liga nicht dahinter steht, der Verein nicht dahinter steht, dann ist es eigentlich schon mal zum Scheitern verurteilt. Also, du kannst jetzt nicht einfach das durchpushen, es wird nur mehr Probleme geben, sage ich mal. Und ich sehe halt eben Kollektivstrafen nicht wirklich als eine Lösung für die Probleme, die man hat. Genauso personalisierte Tickets nicht. Ja, es muss einfach mehr gezielter gegen die Chaoten vorgegangen werden, aber nicht im Kollektiven.
Ja.
Ich sehe halt auch irgendwie mehr Vereine in der Verantwortung, dass die sich halt, wenn so etwas passiert, dass die mal ein bisschen klarere Statements raus machen, dass das überhaupt nicht läuft. Oder sich mehr mit dem beschäftigen. Es passieren immer wieder Sachen und von Seiten Verein hörst du eigentlich fast nichts.
Also ein Paradebeispiel ist ja eigentlich damals der FC Basel nach den Ausschreitungen in Aarau, wo der Bernhard Häusler ja, im Stadion gesprochen hat von allen Leuten, mhm. gesagt hat, sie wollen das nicht, vom Namen von der Mannschaft, der Geschäftsstelle und von allen Fans eigentlich. Und das hat, glaube ich, schon etwas ausgelöst innerhalb vom Stadion. Ich finde einfach halt auch problematisch, eben, wenn man es gerade sieht, letzte Woche, ich glaube, es war, wo der eintiefte Zürich-Fan verurteilt wurde, wo er die Pyro geschossen hat in die GC-Kurve. Und er wird halt bestraft mit einer 200-frankigen Buß. Okay, er muss noch Verfahrenskosten übernehmen und ist noch auf Bewährung, jetzt sind noch 17 Monate. Das ist halt auch für Art und Weise oder das Risiko, der Eingang ist halt schon eine günstige Strafe irgendwo durch.
Ist das wirklich so? 200 Stutz
Buß? Ja. Gerade mein Nachbar neben mir hat halt auch schon privat schon höhere Bussen gezahlt für viel weniger schlimme Sachen.
Ja, also wenn du 40 fährst in der 30er-Zone, zahlst du eine höhere Busse. Das ist ein Riesenwitz. Ich meine, da hat ja keine Ahnung gehabt, wer da treffen könnte. Da hätte da ein Kind drinstehen irgendwie. Also da hätte ja schwerwiegende Verletzungen können geben.
Genau, und dort finde ich, in so Fall, dort musst du eben ein Zeichen setzen. Du musst die Chance ergreifen und ein Zeichen setzen, dass das nicht mehr gemacht wird. Ich meine, 200 Stutz Buß und irgendwie noch Gerichtsverfahren, wo am Schluss halt irgendwie eine Kurve gemeinsam kann übernehmen kann. Das ist nichts. Und das sind ja eben, in dem Bereich muss man mehr gezielt vorgehen, das ist meine Meinung. Und
ich bin auch kein Fan von Kollektivstrassen, weil ich finde, du triffst einfach genau die Fans, die eben es gut meinen und zum Teil auch sich einsetzen für zu schauen, dass halt innerhalb von der Kurve halt keine Gewalt ausbricht. Und ich finde, dann triffst du eigentlich genau die falschen Leute. Und ich finde eben, so zumindest, wo ich es ein bisschen aus Basel kenne, finde ich, funktioniert es eigentlich relativ gut, dass man sich selber dort regulieren. Das ist auch ein riesiges Thema innerhalb von der Kurve. Eben, sie sagen, das Ziel Nummer 1 ist eigentlich eine gute Atmosphäre schaffen und das alles andere, das sind sie eigentlich auch kritisch immer diskutieren innerhalb von der Fankultur. Und ich glaube, das ist einfach halt extrem wichtig, dass halt der Dialog halt weiterhin vorhanden ist. Und das ist
ich
halt
aber, aber genau darum finde ich es so eine doofe Entscheidung von den Clubs, um einfach jetzt irgendwie weglaufen und jede Entscheidung, die jetzt kommt von der Behörde, logischerweise.
Ja, aber das ist eine Reaktion, weil der Druck von den Fans relativ hoch geworden ist. Swiss Football League auch, genau. Ich meine, die leben alle, eben, was wir vorher besprochen haben, die Liga lebt von den Fans. Lebt nicht von Sponsoring, von TV-Verträgen und keine Ahnung was, wo du einfach kannst ein bisschen Fick drauf geben, was die Meinung ist von den Fans, sondern nein, die leben von den Fans und wenn da Druck kommt von denen, dann brechen die mega schnell ein. Das merkst du eben genau wieder der Thematik. Oder Swiss Football League hat es auch klar sich geäußert, sie wollen das nicht unterstützen und sie stehen nicht hinter dem Modell und das ist genau wegen dem.
Aber also sorry, ich komme da mit Kollektivstrafe. Das fängt bei Eskalationsstufe 3 gibt es mittlerweile mal ein Sektorsperre. Das hat es jetzt die letzten paar Wochen ein paar Mal gegeben, da sind trotzdem nicht Fans, einfach in einem anderen Sektor, sind dort wieder zusammengestanden, haben trotzdem können ein Spiel schauen. Und dann erst bei erneutem Auftreten von Gewalt gegen Personen mit Verletzungsfolge und Einsatz von Waffen, Pyrotechnik oder Gegenständen gegen Personen während der Bewährungsphase, erst dann kommt es zu einem Geisterspiel. Und jetzt tun wir mal wieder vergleichen mit, sagen wir mal, einem Musikfestival, wo irgendwie dreimal komplett eskaliert und es gibt irgendwie Schlägereien. Und klar sind es dann auch vielleicht nur irgendwie 1% von allen Festivalbesuchen. Aber dass man dann irgendwann mal durchgreift und sagt, ja gut, jetzt machen wir halt einfach mal das Festival ein Jahr lang nicht, als wie es einfach nicht anders geht und wie es einfach für Behörden, für Polizei etc. einfach auch ein riesen Mehraufwand ist und auch für die Allgemeinheit. Sorry, also ich finde, ich verstehe all deine Punkte und ich bin ja selber ein riesen Fußballfan und auch die Schweiz lebt von diesen Fans, weil fußballerisch hat man jetzt nicht mega, mega, mega viel zu bieten. Aber trotzdem, du musst auch ein bisschen im Verhältnis sehen zur Allgemeinheit. Und also ich finde irgendwie das Modell ja, im Großen und Ganzen betrachtet ist es relativ mild.
Ja, aber ich finde aber gerade eben, ich habe heute Morgen auch ein Interview gelesen mit der Frau Eymann, ich weiß gar nicht, wie man die genau ausspricht, Regierungsrätin in Basel. Und da ist es auch darum gegangen, eben zum Beispiel Basler, die eine Ausschreitung hatten, jetzt in Wettingen gegen Zürich. Das ist etwas, was sie null juckt. Also es geht nur rein um Stadion und Stadionsicherheit. Und ich habe jetzt noch nie persönlich Angst gehabt innerhalb vom Stadion. Ich habe eher das Gefühl, wenn irgendwo etwas passieren kann, ist es genau im Ausgang oder irgendwie sonst irgendwo auf der Straße. Das ist auch genau dort, wo ich die grosse Gefahr gesehen in Zürich. Also das bekomme ich einfach zum Teil mit, halt von unnötigen Schlägereien auf dem Heimweg um 4 Uhr am Morgen, ja, wo einfach betrunken abhebeln wirst. Und dort passiert halt auch genau nichts und bringt das Kaskadenmodell nicht. Aber es hat halt schon etwas im Umfeld vom Fußball zu tun. Also weil du halt irgendwie Fan bist von einer gewissen Verein. Ich finde eher, dort ist die Problematik. Und dort muss man halt ansetzen. Und dort ist die grosse Gefahr für die Leute von Gefährdung und keine Ahnung was. Und dort sehe ich halt einfach wie keinen Weg. Also dort weiss ich nicht, wie man weiter fortfahren
will. Ja, da hast du einen Punkt.
Ja, also eben, wir merken es, es ist eine brutal schwierige Diskussion. Und es gibt so viele Sichten und so viele Parteien. Und es gibt eigentlich keine optimale Lösung. Man muss halt irgendetwas versuchen, ich glaube, dem sind wir uns alle einig. Aber wir wissen auch eben, es passiert mehr außerhalb vom Stadion als im Stadion. Außerhalb vom Stadion, das ist eben dann wieder der Punkt, wenn außerhalb etwas passiert, dann bestrafst du eigentlich auch die im Stadion sich alle gut verhalten haben. Das sind einfach so Punkte, die schwierig sind. Und ja, Fazit von meiner Meinung ist eben, der Dialog zwischen dem Verein und Fans muss gesucht werden, dass dort eine gewisse Harmonie entsteht, wo man dann auch in vielen Vereinen dann, wo das, also im Ausland zum Beispiel, wenn du es mit der Fanszene gut hast, dann passieren auch weniger so Sachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ein Weg, wo man könnte gehen.
Ja, das Problem ist, dann hast du trotzdem halt einfach immer noch, du kannst immer noch einzelne Arschlöcher haben, wo eben irgendwelche Büros halt in den Gästesektor werfen oder so. Also, ja.
Ja, aber ich meine, das Problem, das ist so schwierig, etwas dagegen machen. Also,
ich finde total schwierig. Das Beispiel ist halt einfach jetzt gerade GC, ist halt nicht einzeln gewesen, sondern es war eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten. Das ist jetzt nicht für mich eine einzelne Person, das ist für mich eine Gruppe, wo Kurve 100% auch weiss, wer das genau war. Und dort erwarte ich genau jetzt von einer Südkurve, dass man die Leute gezielt anvisieren und auch aus dem Verkehr zieht. Und dass die Kurve machen, die Macht hat die Kurve und das kann sie ja selber regulieren. Aber wenn sie das halt nicht wollen, und das ist halt die Schwierigkeit wieder, ja, wie willst du mit dem umgehen, oder? Und da eben, was du vorher gesagt hast, eben, vielleicht muss da einfach auch der Club und die Fans einfach auch wissen, wo die gemeinsame Linie ist. Also eben, kann ja sein, dass gewisse Clubs eben die Pyro-Show cool finden. Also der David Degen zum Beispiel postet das immer auf seinem Instagram-Stories. Also ich glaube nicht, dass es ihn gross juckt, die Pyro-Show, so Basel macht, irgendwie die Heimat auswärts. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck irgendwie von außen.
Vielleicht auch nicht ideal. Er kann von mir aus gerne Choreos posten, das ist schon mega geil, aber dass er Pyros, ja, weißt du, vielleicht einfach rein von der Message her.
Ja. Du. Anyway. Schwieriges Thema. Ich glaube, wir sind auch nicht auf einem gemeinsamen Nenner jetzt irgendwie gekommen.
Wie die alle anderen Behörden, Vereine, Fans auch nicht. Also.
Ja, aber es ist auch nicht unser Job. Wir können das wie von außen einfach diskutieren, unseren Senf können wir dazugeben.
Alles in allem kann man, glaube ich, sagen, dass die Schweiz immer noch relativ mild ist gegenüber dem. Also weißt du, dass die Schweiz immer noch den möglichsten Dialog suchen und eben auch möglichst viele Fans sehen auch ermöglichen. Nicht so, wie es in England zum Beispiel ist, wo du einfach in den meisten Stadien einfach im Moment oder seit längerem einfach nicht mehr Stimmung hast. Ja.
Anyway. Was auch gut ist, ja. Aber eben, wenn etwas passiert, einfach gezielt der Vorgang wirklich hartnäckig dranbleiben. Und
Ja, du kannst die schon, also gerade bei solchen Fällen, du siehst ja, du hast die Möglichkeit, um die Leute zu identifizieren. Also der ist jetzt verurteilt worden, der eine. Das ist vielleicht gerade die Frage, wieso nicht die anderen auch noch, aber du siehst, sie probieren ja etwas, aber das ist ja genau das, was der Ganepa, glaube ich, auch mal gesagt hat. Wenn du Leute mal hast und identifiziert hast, dann geht immer noch nichts, Seite von Justiz. Und das ist, glaube ich, auch das grosse Problem. Das muss man auch mehr zusammen schaffen und dann halt die Leute überführen. Ja.
Ja.
Ja, oder ich denke mir halt, die normalen Fans sozusagen müssen da vielleicht auch mal irgendetwas machen, dass das gar nicht läuft. Mal irgendwie eine Haupttribüne, mal wenn irgendetwas passiert im Spiel vorher, dass irgendeine Haupttribüne mal einen Banner aufhebt und etwas gegen das sagt. Fix, ja. Oder, weil ich glaube, auf so Leute hören die Fans noch eher als auf
Behörden. Vielleicht nicht gerade Haupttribüne, aber vielleicht Gegentribüne.
Ja. Gegentribüne, Family-Sektor, irgendwie
ja,
so.
Ja, genau, so etwas. Ja, ja, genau. Ja, das ist eine gute...
Und das kann man auch mit dem Verein irgendwie planen.
Gute Initiative, ja. Anyway, noch schnell okay. Ja, wegen der Schweizer Nationalmannschaft nochmal, eben Testspiel heute Abend gegen Irland. Viel Glück. Und dann noch gegen Estland am 4. Juni und gegen Österreich am 8. Juni, bevor es dann am 15. Juni losgeht
gegen Ungarn. Ein paar Aufbaugegner, jetzt haben sie noch die easy Gegner ausgewählt mit Estland.
Ja, ja, du bist ein bisschen zu siegessicher, Tim, aber ich freue mich auf die EM und eben, ich würde auch vor Ort sein. Gerade in dem hitzigen Spiel gegen Deutschland werde ich sicherlich unsere Farben auch vertreten.
Und, das ist doch schön.
Ja, freue mich. Genau, aber cool, es klappt heute. Eine geile Diskussion gewesen und ja, dann hoffentlich wieder bis in zwei Wochen in dem Fall.
Ja, danke für die Einladung, geil gewesen, die Diskussion mit euch und gute Woche, macht es gut. Und schöne Ferien für die, die Ferien haben.
Ich nicht. Schöne Ostern. Genau. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Hakan! Hakan! Das ist ein Tor!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstüchle.
Lass es mir hin! Ich bin
fertig.